Hey, schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen bei Frag Anne, deinem Podcast für erfüllte Beziehungen zu anderen und zu dir selbst. Mein Name ist Anne-Christina Weiß, ich bin systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich total, dass du heute wieder zu einer neuen Folge in diesem Podcast eingeschaltet hast. Heute beschäftige ich mich mit einem, wie ich finde, ganz spannenden Thema, einem Thema, was mir immer wieder auch in meiner Arbeit begegnet, nämlich mit der Angst vor dem Verlassenwerden, wie sich das in unseren Beziehungen zeigen kann und wie wir einen sehr sanften Weg finden können, mit unseren Ängsten umzugehen. Ich habe eine ganz spannende Frage zu dem Thema bekommen und die werde ich dir gleich vorstellen. Vorher möchte ich dich aber wie immer nochmal, ja, habe ich gerade eigentlich schon gemacht, aber hier nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du gut in die neue Woche gestartet bist, dass du im Moment den Sommer noch in vollen Zügen genießen kannst, so gut wie möglich, und dass du vielleicht diese Zeit, die du hier mit dem Podcast hören verbringst, dafür nutzen kannst, einfach ein bisschen bei dir selbst anzukommen, ein bisschen in dich selbst hineinzuspüren und mal zu schauen, wie geht's dir eigentlich? Und dann, ja, genau das für dich mitnehmen kannst heute, was dich erreicht und was für dich ganz persönlich hilfreich und stimmig ist. Wenn du jetzt den Podcast hörst und dir vielleicht danach denkst, hey, ich hätte auch total Lust, mal eine Frage für diesen Podcast zu stellen. Ich hätte Lust, dass ich auch mal ein paar neue Impulse zu meinem Thema bekomme. Dann kannst auch du mir total gerne deine Frage für den Podcast stellen. Das geht ganz einfach unter anneweißberatung.de/fraganne, also auf meiner Website. Und alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes, wenn du möchtest. Es geht aber im Prinzip ganz simpel und einfach und wenn du möchtest auch anonym. Genau, dann geht es jetzt los und ich bedanke mich bei dir wie immer für dein Zuhören und für die Zeit, die du mir schenkst und wünsche dir beim Zuhören möglichst gute Erkenntnisse und ganz viel Freude. So, und für den Start lese ich dir wie immer einmal die Frage vor, die ich bekommen habe und die lautet: Liebe Anne, ich selbst bin ein Scheidungskind und da ich noch sehr jung war bei der Scheidung und diese auch relativ dramatisch ablief, habe ich bis heute noch mit Verlustängsten zu kämpfen. Obwohl ich in einer glücklichen Beziehung bin, in der ich auch genügend Bestätigung erfahre, gibt es öfter wieder Tage, vor allem wenn ich von meinem Partner Komplimente oder positive Aspekte an anderen oder Wildfremden geäußert werden, die mich zweifeln lassen, ob ich denn gut genug bin oder ob es denn nicht immer eine Person geben wird, für die mich mein Partner verlassen würde. Auch wenn ich diese Ängste dann mitteile und beruhigt werde und Zuspruch erfahre, bleibt immer so eine kleine zweifelnde Stimme im Hintergrund, die mir Sorgen bereitet. Die Verlustängste sitzen also quasi wie ein kleiner Floh in meinem Ohr und ich finde es unfassbar schwer, mich von ihnen zu distanzieren. Natürlich sind sie nicht immer so stark, aber generell das Thema, wie man in solchen akuten Situationen am besten dieser Angst gegenübertritt oder auch wie man hier einen liebevollen Umgang damit findet, und nicht gleich auch in das Beschämende, oh Mann, wieso bin ich so und wieso habe ich diese Ängste, fällt. Manchmal will ich sie dann auch gar nicht teilen, weil ich nicht klammernd oder einengend sein will. Genau, das ist die Frage oder das ist die Nachricht, die ich bekommen habe. Und ich glaube, was hier so als Frage drin steckt, ist, wie finde ich einen liebevollen Umgang mit meinen Verlustängsten? Und ganz viel, was mit diesem Thema grundsätzlich so drin steckt und Verlustängste, Verlassenheitsängste, vielleicht kann man das gar nicht so klar sagen, aber ich vermute beim Zuhören hast du ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, worum es geht. Und wenn du magst, kannst du ja mal in dich hineinspüren und schauen, ob das was ist, was du so von dir möglicherweise auch kennst. Die Angst vor dem Verlassenwerden ist was, was mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet und was, glaube ich, viele Menschen mehr oder weniger deutlich erleben, wenn es in der eigenen Biografie schon mal eine Erfahrung von Verlust oder von Trennung gegeben hat. Und das ist eine Angst, die sich ganz unterschiedlich zeigen kann. Also manche Menschen neigen vielleicht dazu, das sehr bewusst wahrzunehmen und dann auch eher ängstlich zu reagieren, also vielleicht mit einer stärkeren Suche nach Bestätigung, nach Rückversicherung, mit so einem, ich sag mal, eher klammernden Verhalten. Und manche Menschen haben möglicherweise auch Ängste vor dem Verlassenwerden, die sich eher bindungsvermeidend äußern. Das bedeutet, es gibt irgendwo diese Erfahrung, hey, Bindung und Nähe kann gefährlich sein, weil es kann sein, dass jemand dann geht und mich im Stich lässt. Und deswegen möchte ich mich vielleicht gar nicht so richtig auf eine Bindung einlassen. Also deswegen ist es gefährlich, wenn es zu nah, zu verbindlich wird. Und ich bin eigentlich auf der sichereren Seite, wenn ich mich da zurückhalte, raushalte und mich gar nicht so richtig auf die Bindung einlasse. Das wäre so der vermeidende Bindungstyp. Und du kannst, wenn du magst, mal hinspüren, ob vielleicht auch das was ist, was du von dir kennst. Und grundsätzlich sind aber diese beiden Verhaltensweisen letztendlich erstmal die besten Strategien, die dein Hirn sich, ich sag mal, so ausgedacht hat oder die dein Hirn gefunden hat, um dich zu beschützen oder zumindest mit der Intention, dich beschützen zu wollen. Und das ist erstmal so die erste grundlegende Perspektive, die ich dir heute gerne mitgeben würde auf dieses Thema und auch etwas, was, glaube ich, dabei helfen kann, wenn wir dazu neigen, uns für unser Verhalten oder unsere Gefühle manchmal abzuwerten. Also wenn es dir vielleicht so geht wie der Fragestellerin, dass du manchmal denkst, wie doof von mir, jetzt melden sich diese Ängste schon wieder, dabei ist eigentlich alles gut und ich müsste mich nicht so anstellen. Also vielleicht finden wir uns irgendwie undankbar oder wir finden das nicht so stark von uns und haben eigentlich ein Selbstbild von uns, was ganz anders ist und finden das irgendwie doof und unvereinbar damit. Und wenn dir das auch so geht, dann möchte ich dir erstmal mitgeben, dass das, was da in dir passiert, was ist, was eigentlich erstmal ganz klug ist und der, ich sag mal, bisher beste Versuch deines Hirns ist, dich davor zu schützen, dass dir nochmal etwas so Verletzendes widerfährt. Unser Hirn geht sozusagen mit uns durch unser Leben und merkt sich erstmal alles, was für uns irgendwie relevant sein könnte. Also es merkt sich, was besonders schön ist oder was mit besonders positiven Gefühlen einhergeht. Und es merkt sich aber auch, was für uns möglicherweise gefährlich sein könnte. Und wenn wir Erfahrungen machen, die mit so einem krassen Verlust von Bindung einhergehen, dann ist das für das Säugetier in uns ein tatsächlich gefährliches Erlebnis. Deswegen empfinden wir sowas oft auch als so schlimm. Selbst dann, wenn wir schon erwachsen sind, können sich Bindungsabbrüche schlimm anfühlen. Und wenn wir aber wirklich noch klein sind, wenn wir noch Kinder sind, dann ist das wirklich was ganz Einschneidendes und was sich auch bedrohlich anfühlen kann. Also als Kinder sind wir fundamental darauf angewiesen, dass die Bindung zu unseren Eltern hält und dass Beziehungen stabil sind, ja. Und selbst wenn wir vielleicht die Erfahrung gemacht haben, mein Elternteil ist gegangen und es gab trotzdem Kontakt, also mein Elternteil hat sich nicht von mir getrennt, ja, sondern nur von meinem anderen Elternteil, dann bleibt in uns trotz allem diese Erinnerung, hey, da ist was zerbrochen, was sich für mich irgendwann mal stabil angefühlt hat. Was war, von dem ich gedacht habe, das würde halten und das sollte halten. Also natürlich haben wir erstmal dieses Interesse daran, dass auch zwischen unseren Eltern die Bindung bestehen bleibt, dass wir als Familie weiter so bestehen, wie es vorher der Fall war. Und wenn wir mitbekommen, dass ein Elternteil geht und das ist nicht einvernehmlich, ja, also selbst wenn es einvernehmlich ist, ist das für uns Kinder oft sehr herausfordernd und manchmal auch wirklich traurig und schlimm. Aber wenn wir spüren, ein Elternteil leidet richtig darunter, dass da sowas passiert, dass der andere geht, ein Elternteil trägt diesen ganzen Schmerz in sich und verliert an Stabilität, verliert an Sicherheit, leidet unter dem, was passiert ist, dann bekommen wir das natürlich mit und speichern das in einem negativen Sinne als etwas ab, was sich ganz bedrohlich anfühlt, was ganz, ganz relevant ist, in dem Sinne, dass es relevant ist, nach dieser Gefahr Ausschau zu halten und diese Gefahr, wenn irgendwie möglich, zu vermeiden, weil wir eben gelernt haben, das ist etwas, was ganz, ganz schlimm ist, wenn es einem passiert. Und für uns als Erwachsene bedeutet das, dass unser Hirn immer dann Alarm schlägt, wenn wir in der Gegenwart möglicherweise in eine Situation kommen, die irgendwie diese Gefahr auslösen könnte, ja, oder von der, ich sag mal, unser Hirn denkt, dass es gefährlich für uns sein könnte. Und das kann sein, wenn unser Partner oder unsere Partnerin nette oder auch attraktive Freundinnen hat. Einfach nur platonische Freundschaften, aber da sind andere Menschen um diesen Menschen, der für uns so wichtig ist, herum. Das kann auch der Fall sein, wenn es in unserer Beziehung kriselt und wir das Gefühl haben, es läuft vielleicht nicht mehr ganz so rund wie am Anfang, bedeutet das, dass diese Beziehung möglicherweise bröckeln könnte. Das kann der Fall sein, wenn es gut läuft, ironischerweise, ja, dass irgendwas in uns Alarm schlägt, weil wir uns nicht in zu großer Sicherheit wägen sollten, wenn es nach unserem Gehirn geht, ja. Also du kannst dir das vorstellen, dass es in dir drin einfach durch diese ursprüngliche Erfahrung eine erhöhte Bereitschaft dafür gibt, deine Umgebung ganz genau abzuscannen nach allem, was mit diesem Risiko zu tun haben könnte und möglichst früh Alarm zu schlagen. Denn für dein Gehirn gilt immer, lieber einmal zu viel und lieber einmal unnötig Angst gehabt als einmal zu wenig, ja. Und das bedeutet, dass du erstmal mit sehr viel Mitgefühl auf das schauen darfst, was da in dir passiert. Dein Hirn hat mitbekommen, dass es in der Vergangenheit mal eine Erfahrung für dich gegeben hat, die schlimm war, die schmerzhaft war, die vielleicht für Menschen, die dir sehr nahe standen, sehr schlimm und schmerzhaft war. Und daraus hat es erstmal den Schluss gezogen, dass es Situationen gibt, vor denen es dich so gut wie möglich beschützen sollte, indem es dich so gut wie möglich darauf hinweist. Und da gilt, das habe ich gerade schon gesagt, aber da gilt eben auch, dass dein Hirn nicht, ich sag mal, so eine Laissez-faire-Einstellung hat im Sinne von, ja, ich schicke ihr mal einen Alarm, wenn es wirklich, wirklich wahrscheinlich ist, dass was Schlimmes passiert. Ja, ich gucke mir das alles ganz genau an, was hier passiert und werte die Fakten in Ruhe aus. Und dann, wenn wirklich begründeter Verdacht besteht, erst dann schicke ich ihr ein Signal. Sondern für dein Hirn ist es eher so, es scannt alles und sobald da irgendwas sein könnte, auch wenn es sein könnte, dass wenn man genauer hinschaut, dass da eigentlich gar nichts Gefährliches ist, ja, das interessiert dein Hirn nicht. Dein Hirn schickt dir ein Signal, sobald irgendwas möglicherweise auf den ersten Blick so aussieht, als könnte es gefährlich für dich sein. Das kannst du dir vorstellen wie so einen uralten Mechanismus aus Zeiten, in denen deine Neandertaler-Vorfahren noch Angst haben mussten, dass ein Säbelzahntiger durchs Gebüsch bricht, ja. Die haben auch Fluchtreflexe von ihrem Hirn geschickt bekommen, sobald er irgendwas im Busch geraschelt hat, ja. Und nicht erst, wenn der Tiger schon in voller Gestalt aus dem Busch gekrochen ist und dein Hirn sich wirklich sicher sein konnte, dass es ein Tiger ist und kein Kaninchen, ja. Sondern lieber so früh wie möglich, damit frühzeitig Schutzmaßnahmen ergriffen werden konnten. Und genau dieser Reflex, dich frühzeitig zu mahnen und frühzeitig dazu zu bewegen, für deinen eigenen Schutz zu sorgen. Das ist das, was in dir passiert, wenn sich sehr akut und möglicherweise sehr unangenehm deine Angst in dir meldet. Und für den Umgang mit dieser Angst möchte ich dir nun zwei mögliche Impulse und zwei Schritte vorstellen, die vielleicht beide, ich weiß nicht, möglicherweise erstmal nach gar nicht so viel tun klingen, weil sie sehr sanft sind. Das gilt insbesondere für den ersten Schritt und das ist der, das, was da in dir passiert, erst einmal mitfühlend und achtsam wahrzunehmen. Und was ich damit meine, ist dir dieses Musters in dir, was in deinem Gehirn anläuft, wenn bestimmte Dinge im Außen passieren, sehr bewusst zu werden, dem immer bewusster zu werden und Schritt für Schritt so eine Haltung zu proben und zu kultivieren von, da ist wieder dieses Muster in mir, da passiert es gerade wieder in mir, da ist die Angst und da ist das, was die Angst vorschlägt. Ich nehme das wahr und muss trotzdem nicht sofort ins Handeln gehen. Und vielleicht klingt es erstmal so ein bisschen lahm für dich oder so, ja? Also so nach dem Motto, ja toll, das Ganze wahrzunehmen, das verändert doch aber nichts, oder? Und ich würde sagen, doch, erstaunlicherweise eröffnet dieses ganz simple Wahrnehmen erstaunlich viel, weil wir auf einmal uns bewusst werden, dass da etwas in uns ist und dass wir ein Signal empfangen, uns auf eine bestimmte Weise zu fühlen, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln und dass wir trotzdem die Freiheit haben, das wahrzunehmen und dann selbst zu entscheiden, wie wir handeln wollen. Und da würde ich dir den Tipp geben, wirklich mit deiner Wahrnehmung erstmal ganz mitfühlend zu sein. Also, jedes Mal, wenn es passiert, dir bewusst zu machen, oh Mann, das ist mein Hirn, was versucht mich so gut wie möglich zu beschützen. Das ist so der Best Try meines Gehirns, den es bisher gefunden hat, ja. Und dafür können wir unserem Gehirn sogar dankbar sein. Also es möchte dir eigentlich nur Gutes und es möchte dich beschützen. Und gleichzeitig weiß dein Gehirn, was in diesem Moment dir solche Signale schickt, aber nicht darum, dass möglicherweise die Situation im Außen eigentlich überhaupt nicht bedrohlich ist, ja. Also dein Gehirn kriegt mit, im Busch raschelt irgendwas und dass es aber sein kann, dass du in der Gegend lebst, da gibt's gar keine Säbelzahntiger, ja. Dann kann es sein, dass dein Gehirn das eben nicht checkt, vermutlich tut es das nicht und trotzdem dir Signale schickt und genau das findet mit wahrscheinlich recht hoher Wahrscheinlichkeit auch gerade bei dir statt. Also dein Hirn funkt aufgrund einer früheren Prägung und die Gefühle der Angst, die dabei ausgelöst werden, sind möglicherweise in der aktuellen Situation wie so eine Art Filter, die es dir schwer machen zu erkennen. Hey, gibt es eigentlich einen Grund, mir Sorgen zu machen? Ich dachte zwar bislang nicht, aber vielleicht ja doch, denn ich spüre gerade diese Angst, ja? Dieser Filter legt sich möglicherweise gerade über das, was du wahrnimmst. Und wenn du dir immer wieder bewusst machst, also wenn du das übst, dann gelingt dir das mit der Zeit immer leichter, dir bewusst zu machen, ah ja, da ist die Angst, aha, da ist der Filter wieder, dieser Filter beeinflusst gerade das, was ich wahrnehme und ich weiß aber, das hat ganz viel mit irgendwas zu tun, was mir früher mal passiert ist, ja, und hat wenig mit dem zu tun, was in meiner Gegenwart für mich relevant ist, dann ist das ein großer Gewinn, weil du mit der Zeit immer mehr ein kleines bisschen Luft zwischen dich bringst und deine Erfahrung oder das, was dein Gehirn dir an Signalen sendet. Das ist das eine. Und zum ersten Schritt gehört dann auch durch dieses bewusste Wahrnehmen nicht sofort in die Reaktion zu gehen, die dein Hirn dir nun vorschlägt. Das heißt, es kann sein, dass dein Hirn dir vorschlägt, nun eine, ich sag mal, eifersüchtige Szene zu inszenieren, ja? Oder deinen Partner doch immer wieder und jetzt nur noch ein letztes Mal zu fragen, ob er dich wirklich, wirklich sicher am allertollsten findet oder ob er nicht vielleicht doch irgendwie den Kollegen oder die Kollegin auch ganz gut findet oder so, ja? Oder sonstige Dinge zu machen, die möglicherweise dein Gehirn dir gerade vorschlägt. Also vielleicht extra auf Abstand gehen. Oder, ich weiß nicht, die E-Mails deines Partners heimlich zu lesen. Oder all die Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen, weil sie mit unseren Werten nicht konform gehen und zu denen wir uns manchmal möglicherweise fast gezwungen fühlen, weil unser Hirn so vehement erstmal in diese Richtung uns ein Go-Signal sendet, ja. Und je mehr es dir gelingt, mit der Zeit bewusst wahrzunehmen, was da in dir passiert, desto leichter wird es dir mit der Zeit fallen, wahrzunehmen, aha, das ist eine Strategie, die mein Gehirn mir gerade vorschlägt und ich nehme das wahr und ich nehme wahr, dass es in mir vielleicht diesen Impuls gibt und es ist vielleicht gerade unangenehm, das auszuhalten, aber ich handle nicht danach, weil ich weiß, im Gegensatz zu dem Teil von meinem Gehirn, der da funkt, dass das eigentlich mit der Gegenwart gerade gar nichts zu tun hat. Und ich finde, nachvollziehbar wird das vielleicht, wenn wir das in Zusammenhang setzen oder wenn wir das vor dem Hintergrund von Erfahrungen von Menschen sehen, die wirklich ganz traumatische Dinge erlebt haben, ja. Ich denke da zum Beispiel an meine Oma. Vielleicht hast du ja auch Großeltern, die den Krieg noch miterlebt haben, die Teil von dieser Generation sind, die den Krieg erlebt haben. Und meine Oma reagiert zum Beispiel heute immer noch sehr sensibel auf Sirenen, also Feuersirenen zum Beispiel, weil das für sie einfach verknüpft ist mit der Erfahrung von ab in den Luftschutzbunker. Ne? Es wird wirklich lebensgefährlich jetzt. Und ihr Gehirn hat das damals gut gelernt. Und um sie zu beschützen, reagiert ihr Gehirn auch heute noch, ich weiß nicht, 60 Jahre später, sind das 60 Jahre? Hier ist es noch mehr, glaube ich, ne? 70, 75 Jahre? Sehr viel später auf jeden Fall reagiert ihr Gehirn heute immer noch total eindringlich, weil auch da eben erstmal gilt, lieber so früh und so oft warnen wie möglich, um das Überleben zu sichern. Und meine Oma erschrickt, wenn das passiert, ja. Und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Aber was sie eben nicht mehr macht, ist dann in den Keller zu rennen, weil sie mittlerweile gelernt hat, das ist ein altes Alarmsignal, was da in ihr angeht. Und in der Gegenwart ist es aber tatsächlich gerade für sie nicht besonders hilfreich, wenn sie dieser alten Strategie folgt, ja. Und ich finde, an solchen Beispielen wird es manchmal so super eindrücklich, was da in uns passiert, denn letztendlich ist es auf einer anderen Ebene nichts anderes. Und deswegen wäre das wirklich der erste Schritt, den ich dir nahelegen würde, dich immer mehr in diesem Bewusstsein zu schulen und immer mehr in der Wahrnehmung zu bleiben, anstatt gleich in die Reaktion zu gehen. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Gedanke, falls du in solchen Situationen wirklich nicht mehr weißt, ist es jetzt gerade angemessen, meine Angst, ne, ist das jetzt ein Luftschutzbunkerfall hier gerade oder ist es einfach nur irgendwie die Übung der Freiwilligen Feuerwehr, dann würde ich dir immer den Tipp mitgeben, zu schauen, wie die Situation für dich aussieht, wenn du gerade nicht in der Angst bist. Also wenn die Angst in dir gerade nicht angeht, hast du dann das Gefühl, dass deine Partnerin oder dein Partner eigentlich eine Person ist, der du vertrauen kannst, bei der du dich eigentlich sicher fühlst, bei der du nicht glaubst, dass du dir solche Sorgen machen musst. Und wenn da die Antwort ja lautet, dann würde ich meinen, dass wahrscheinlich in solchen Situationen, in denen die Angst getriggert wird, wirklich ein, ich sag mal, Fehlalarm vorliegt. Hilfreich kann es manchmal auch sein, sich mit anderen Menschen darüber auszutauschen. Also wenn du vielleicht irgendwelche Freundinnen hast, die selber nicht Verlassenheitsängste als totales Triggerthema haben, ja, dann lohnt es sich auch da einfach mal nachzufragen. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, dass das realistisch ist? Glaubst du, da ist was dran? Und dann würde ich dir immer raten, in solchen Fällen einfach auf dein Bauchgefühl zu hören, also in Fällen, in denen gerade die Angst in dir nicht aktiviert ist. Genau, dieses bewusste und mitfühlende Wahrnehmen von dem, was da in dir geschieht und dann nicht sofort in die Reaktion zu gehen, das ist der erste Schritt, den ich dir nahelegen würde. Der zweite Schritt besteht darin, dich aber trotz all dem ganz bewusst und mitfühlend dem Teil in dir zuzuwenden, der damals diese Verletzung erlitten hat und der heute in deinem Nervensystem sozusagen wiederbelebt wird, wenn diese Triggermomente kommen. Ich spreche in diesem Zusammenhang immer wieder von inneren Anteilen. Vielleicht hast du das bei mir oder auch schon woanders mal gehört. Grundsätzlich ist dieses Bild der inneren Anteile ein bisschen vereinfachend oder vielleicht eher so ein Konzept, was dir hilft, damit gut zu arbeiten. Natürlich bist du in dir drin, du, und du bist auch ganz. Aber du kannst dir das trotzdem so vorstellen, dass wenn eine Situation im Außen kommt, die eine bestimmte emotionale Erinnerung in dir weckt, die eine bestimmte Erinnerung in deinem Nervensystem weckt, dass du dich dann wieder in einem Zustand fühlst, der einem ganz bestimmten Ich von dir entspricht. Oft ist das ein jüngeres Ich und in dem Fall, wie hier, wie das, was die Zuhörerin geschildert hat, wirklich ein kindliches Ich. Und für dein gegenwärtiges Ich mag das so sein, dass gerade keine Bedrohung vorliegt. Aber dieses jüngere Ich in dir wird reaktiviert, wenn dieser Triggerreiz kommt. Und auf einmal fühlst du dich möglicherweise wieder genau so, wie du dich zum Beispiel als Siebenjährige gefühlt hast. Ja? Und deswegen sind diese Emotionen, die da in dir kommen, oft auch ganz besonders stark und ganz besonders impulsiv und fühlen sich möglicherweise fast nicht bewältigbar an, weil das genau das Gefühl der Hilflosigkeit ist, was du vielleicht in diesem Alter empfunden hast. Und diesem jüngeren Ich von dir darfst du dich jedes Mal, wenn dieser Triggerreiz im Außen kommt, ganz bewusst mit all deiner Fürsorge, mit all deinem Mitgefühl zuwenden. Denn in diesem Moment existiert sozusagen in dir die wieder wach gewordene Erinnerung an das Ich, das du mal gewesen bist. Und gleichzeitig kannst du, wenn du ein bisschen bewusst bleibst, trotzdem auch dich selbst noch wahrnehmen als den erwachsenen Menschen, der du heute mittlerweile bist. Und was dann möglich wird, und vielleicht braucht es ein kleines bisschen Übung, aber was du lernen kannst, ist, dich als erwachsenen Menschen, diesem jungen Menschen, ganz liebevoll, ganz mitfühlend zuzuwenden. Und ich finde, dass das oft gut funktioniert, wenn wir uns ein kleines bisschen Raum schaffen, also wenn wir zum Beispiel spüren, diese Angst in mir wird gerade ganz doll getriggert, dass wir uns ein bisschen zurückziehen in ein Zimmer, in dem wir kurz ungestört sind, notfalls im Badezimmer oder so, ja, und uns vielleicht wirklich mal die Hand dort auf den Körper hinlegen, wo wir das Gefühl, was geweckt wurde, gerade ganz besonders intensiv spüren, also vielleicht auf die Brust oder auf den Bauch. Schau mal, was für dich stimmig ist. Und dann wirklich mal bewusst wahrnehmen, welcher Teil von uns, welches frühere Ich hier gerade so sehr leidet. Und du kannst mal schauen, ob du ein Bild dafür bekommst. Vielleicht kannst du wirklich dich vor deinem inneren Auge sehen, in diesem Alter, in dieser Zeit, als das so schlimm für dich gewesen ist. Also vielleicht wirklich dich als Kind in einem bestimmten Alter. Und vielleicht kannst du auch vor deinem inneren Auge sehen oder mit anderen Sinnen wahrnehmen, wie das dir gerade geht und wie das dir in dieser Situation gerade ergangen ist. Und was du dann machen kannst, ist in Gedanken dich diesem früheren Ich ganz liebevoll zuwenden. Du kannst vor deinem inneren Auge dein jüngeres Ich, wenn dir das stimmig vorkommt, mal ganz bewusst und ganz fest in den Arm nehmen. Du kannst dich trösten. Das kannst du auch unterstreichen, indem du dir zum Beispiel über den Bauch streichelst oder die Arme oder da, wo du das Gefühl wahrnimmst. Und dann kannst du auch mit dir sprechen. Du kannst erstmal anerkennen, wie sich das gerade anfühlt, indem du sagst, ich weiß, das ist gerade ganz schlimm für dich, das ist gerade schwierig für dich und mir tut es so leid, dass dir das gerade so geht. Es tut mir leid. Und dann kannst du dir selbst aber gleichzeitig auch genau das sagen, was du vielleicht gerade brauchst, was das jüngere Ich von dir vielleicht gebraucht hätte. Vielleicht ist es sowas wie, hey, ich bin da. Ich passe auf dich auf. Hier bist du sicher, ja? Und du kannst, wenn du möchtest, sogar mal schauen, ob du ganz spontane Impulse bekommst, was für dieses jüngere Ich von dir hilfreich wäre. Vielleicht magst du dir in deiner Fantasie vorstellen, dass du diesem jüngeren Ich von dir all das zukommen lassen kannst, was es gerade bräuchte. Einen ganz kuscheligen Rückzugsort, irgendwas, was es behütet und beschützt. Wenn es für dich stimmig ist, möglicherweise sogar das Angebot, für eine Weile mit dir mitzukommen an einen Ort, der sicherer ist. Da kannst du ganz in Ruhe hinspüren, was sich für dich gerade stimmig anfühlt und was du vielleicht als ganz intuitiven Impuls gerade erfährst. Und das kannst du so lange machen, also du kannst so lange bei dir bleiben, bis du spürst, dass etwas in dir ein kleines bisschen ruhiger wird und dass sich die Wucht der Emotion vielleicht ein kleines bisschen löst. Und vor allem kannst du das immer wieder wiederholen, wenn diese Angst in dir sich meldet. Und mit der Zeit, das ist zumindest meine Erfahrung, gelingt es dir Schritt für Schritt immer leichter, dein Nervensystem wieder zu regulieren und diesem Teil in dir, der noch in diesem unangenehmen Gefühl von damals steckt, immer schrittweise ein bisschen mehr Trost, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Halt zu geben. Und das Schöne ist, wenn dir das mit der Zeit, mit ein bisschen Üben und vielleicht auch ein bisschen Geduld, mit der Zeit leichter gelingt, dann ist die Not in dir auch nicht mehr ganz so groß, in diese alten Bewältigungsstrategien zu gehen. Denn dann lernt dein Hirn mit der Zeit auch neu, aha, ich muss gar nicht immer in diese alten Strategien gehen, also ich muss nicht kontrollieren, nicht um Bestätigung bitten, nicht eifersüchtig werden, nicht ins Vermeidungsverhalten gehen, sondern es gibt auch einen neuen Weg, Sicherheit zu finden. Und mit der Zeit eröffnet dir das eben die Möglichkeit, neue Wege für dich zu finden, die für dein gegenwärtiges Ich wahrscheinlich deutlich dienlicher sind. Und die gleichzeitig trotzdem Fürsorge tragen für den Teil in dir, der noch an diesen alten Verletzungen trägt. Genau, das sind die beiden Impulse, die ich heute mit dir teilen möchte. Also das ganz bewusste Wahrnehmen und das Mitfühlende sich zuwenden zu dem Teil in dir, der wirklich mal in der Situation war, dass er dieses Gefühl von Verlassenheit erleben musste und ertragen musste. Und ich wünsche dir, dass du hier genau das mitnehmen kannst, was für dich hilfreich ist und dass das vielleicht Bausteine sind, die dich dabei unterstützen, ja, immer mehr einen liebevollen Umgang mit deinen Ängsten und deinen Ängsten vor Verlassenheit oder vor Verlust zu finden. Genau, wenn du merken solltest, hey, ich komm damit irgendwie schon vorwärts, aber ich würde mir trotzdem noch ein bisschen mehr professionelle Unterstützung wünschen, dann kannst du total gerne mal auf meiner Website vorbeischauen unter anneweisberatung.de und da findest du ganz viele Infos über Möglichkeiten, dich auch von mir persönlich unterstützen und begleiten zu lassen. Genau, und am Ende dieser Folge noch der kleine Hinweis, falls diese Informationen für dich hilfreich waren und falls du den Podcast vielleicht häufiger mal hörst und der für dich eine Unterstützung ist, dann könntest du mir eine riesengroße Hilfe und ein großes Geschenk machen, wenn du dir vielleicht ganz kurz die Zeit nimmst, um den Podcast bei Apple Podcasts oder bei iTunes zu bewerten oder mir sogar eine kleine Rezension zu schreiben. Für mich ist das total hilfreich, weil ich mich erstens natürlich total über Feedback freue und zweitens auch, weil ich mir natürlich wünsche, dass der Podcast genau die Menschen erreichen kann, die ja davon profitieren können. Und es ist für andere Menschen viel leichter, den Podcast zu finden, wegen Algorithmen und so weiter, wenn der Podcast Bewertungen bekommt. Genau, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ich freue mich total, wenn du Lust hast, vielleicht beim nächsten Mal wieder hier einzuschalten. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche und alles Liebe und bis bald. Deine Anne.